Gut, wir wollen uns ein bisschen mit dem Thema Tschuwa beschäftigen. Tschuwa-Umkehr ist logischerweise wichtig, weil wenn man etwas falsch gemacht hat, will man es wieder gut machen. Das ist soweit einmal auch irgendwie klar. Und jetzt gibt es gewisse Regeln, gewisse Ansichten darüber, wie macht man denn Tschuwa. Und wir werfen jetzt einen Blick hinein in die Hilchot Tschuwa vom Rambam, von Maimonides. Maimonides hat ja dieses berühmte Buch Mishneh Torah geschrieben, wo er erstmals, damals gab es ja noch keinen Schulchan Aruch und so weiter, also er erstmals die Halachot so übersichtlich in geordneten Kapiteln erklärt, dass man auch ohne die ganze talmudische Diskussion und sämtliche Kommentare der Rishonim, die vor ihm schon da waren, mitzulernen, konnte man aus seinem Buch dann erschließen, was einfach Halacha ist und was zu tun und zu lassen ist. Mishneh Torah hat auch die Eigenschaft, dass er auch abgedeckt hat, solche Gebote, die für uns heute in unserem Alltag nicht relevant sind, weil sie sich auf den Tempel beziehen. Das ist eines der Bereiche, wo dieses Buch dann wichtig ist, weil das andere nicht abdecken. Der Schulchan Aruch deckt nur die Gebote ab, die wir auch jetzt haben. Im Falle von Tschuwa ist das jetzt nicht das Thema, weil die ist jedenfalls relevant. Da können wir nicht sagen, dass sich was geändert hätte. Wie macht man Tschuwa? Er beschreibt einmal im ersten Kapitel von Hilchot Tschuwa, wenn also irgendeine Mitzwa aus der Tora übertreten wurde, ob das jetzt eine Mitzwa ist, etwas zu tun und man hat es nicht getan, oder ob man ein Verbot übertreten hat, man hat was Verbotenes getan. Wenn also ein Mensch eine Übertretung gemacht hat, sei es mit einer gewissen Absicht oder einfach als Irrtum, wenn er dann Tschuwa macht, ist drauf gekommen, ups, das war jetzt ein Blödsinn, das tut mir leid, ich will das nicht mehr tun, dann muss er, um von seiner Sünde zurückzukehren, ein Bekenntnis ablegen, ein Widui. Beim Rambam ist es so, dass er das Widui anscheinend als die eigentliche Mitzwa identifiziert. Also, dass man Tschuwa macht, sollte sozusagen selbstverständlich sein. Und wie magst du das? Da gibt es jetzt eine Mitzwa, du musst so ein Widui sagen. Wie geht so ein Widui? Kurz gesagt, der Betreffende, die Betreffende schließt sich ein im stillen Kämmerlein, betet zu Gott und sagt vor dem lieben Gott, das und das habe ich angestellt. Und ich will das künftig nicht mehr machen, es tut mir leid. Das sollte natürlich auch ehrlich sein. Also einfach nur runterspulen, ohne dass es ehrlich ist, wird wahrscheinlich nicht die richtige Idee sein. Aber wenn wir annehmen, dass es ehrlich ist, dann ist das das Video gewesen. Wichtig ist bei diesem Video, dass man das, was man getan hat, auch ausspricht. Wichtig ist auch bei diesem Video, dass man grundsätzlich das nicht mit anderen Menschen bespricht. Es kann passieren, auf das geht er auch ein in seinen Halachot, es kann natürlich passieren, dass jemand einen Fehler gemacht hat, wo ein anderer Mensch geschädigt wurde. Dann muss ich mich selbstverständlich darum kümmern, mich vielleicht bei dem auch zu entschuldigen. Und wenn ich jetzt vielleicht jemanden öffentlich beleidigt habe, ist es kein Fehler, dann auch öffentlich die Wiedergutmachung und die Versöhnung bekannt zu machen. Also es kann schon sein, dass es in der Sache etwas ist, wo die anderen Leute das mitkriegen sollen, weil es sonst nicht erledigt ist. Aber wenn es eine Mitzwa ist, wo das nicht notwendig ist, dass andere davon erfahren, dann ist es auch nicht erwünscht. Also es wäre ein Irrtum, wenn jemand meint, er gibt sich dann irgendwie besonders fromm, wenn er sich an die Schulter Brust klopft vor anderen Menschen. Oh, es tut mir ja so leid, es geht gleich niemandem was an, außer dich selbst. Jetzt, was ist mit diesem Video gewonnen? Ist es jetzt damit erledigt? Da gibt es jetzt ein ganz wichtiges Prinzip. Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, was es war. Wenn es um eine Übertretung gegangen ist von einer Mitzwa, etwas zu tun, also jemand hat etwas nicht getan, was er tun hätte sollen. Sagen wir, ein Mann, der verpflichtet ist, in der Früh und am Abend Schmeiß Heil zu lesen, und er hat jetzt ohne besondere Ausrede, also nicht weil er krank war oder sonst irgendwie verhindert war, sondern sagen wir aus Faulheit, nicht das Schma gelesen, dann hat er diese Mitzwa ausgelassen und hätte das aber tun sollen. Das ist eine Übertretung von einer Mitzvat Aseh, von einem positiven Gebot. Er hat nicht getan, was er hätte tun sollen. Dann ist diese Reue, dieses Widui, wirksam. Und das war's. Wenn das ehrlich ist, wird Gott das akzeptieren. Und das war's. Selbstverständlich reden wir jetzt hier davon, dass es etwas ist zwischen Mensch und Gott, wo kein anderer betroffen ist, den ich irgendwie mit einbeziehen muss. Wenn es aber ein Verbot war, dann ist es ein bisschen komplizierter. Dann ist es zwar so, dass das Video selbstverständlich beim Gott angekommen ist, das Bekenntnis und Gott das gehört hat, aber man nimmt mit sich so im Gepäck den, wenn ich das jetzt bildlich ausdrücke, den Schmutz von dieser Sünde bis zum Yom Kippur. Ja. Und erst der Yom Kippur wird das reinwaschen. Es gibt da noch eine Kategorie, nämlich wenn es ein Verbrechen war, das in der Tora als todeswürdiges Verbrechen kategorisiert ist, dann geht das so einfach nicht. Dann ist damit zu rechnen, dass Gott auch irgendein Leiden als Strafe, als Reinigungsprozess schickt und erst dann ist es erledigt. Das wäre irgendwie sonst zu billig, wenn ich einfach sage, tut mir leid und der nächste Yom Kippur ist vielleicht eh irgendwie klar. Ja? Bei größeren Verbrechen ist es etwas zu billig, wenn ich sage, ah, ich tut mir leid, ich will es nicht mehr machen, der nächste Yom Kippur löscht alles wieder weg. Das wäre doch ein bisschen einfach. Also es gibt diese Kategorie der Kapitalverbrechen, wo man damit rechnen muss, auch wenn der Mensch das bereut, wird er irgendein Leiden erfahren, weil so einfach lässt sich das nicht ausradieren. Aber bei, jetzt nennen wir es normale Sachen, ich spreche von Dingen, die in der Tora, Gebote aus der Tora sind. Weil es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwelche netten Bräuche nicht beachtet hat. Ja? Bei normalen Sachen ist diese Unterscheidung zwischen den positiven Geboten, du hast unterlassen, was du hättest tun sollen, es tut dir leid, du wirst es künftig richtig machen, brauchst du nicht auf den Yom Kippur warten, ist erledigt. Bei einer Übertretung von einem negativen Gebot, du hast etwas angestellt, was du nicht tun darfst, musst du auf den Yom Kippur warten, bis du wirklich reingewaschen bist. Selbstverständlich meint das nicht, dass man auf den Tag vor Yom Kippur warten soll mit der Tschuwa an sich. Also die Tschuwa an sich ist logischerweise immer erwünscht. Es gibt diese Ansicht, dass nicht nur die Tage von Rosh Hashanah bis Yom Kippur, sondern auch der Monat vor Rosh Hashanah, der Monat Elul, das ist jetzt relativ bald, dass der besonders geeignet ist für Tschuwa, weil da Gott auch besonders offen ist, die Menschen zu hören. Der Monat Elul, der Monat von Rosh Hashanah, hat den Ruf, dass er ein Monat ist, wo Gott sei. Dieses Bild ist dann in den kabbalistischen Texten, also beim Rambam war das vielleicht auch nicht so da, wie ein König, der hinausgeht auf das Feld. Also normalerweise, wenn ich den König sprechen will, brauche ich einen Termin und vielleicht komme ich gar nicht bis zu ihm, sondern bis zu einem Sekretär oder Minister, der mein Anliegen dann irgendwie bearbeitet. Während dann gibt es mal diese Zeit, wo der König hinausfährt aufs Feld in die Dörfer und mit den Menschen persönlich zusammenkommt und man kann dem König ins Gesicht sagen, was man braucht. Also dieses Bild ist das, dass im Monat Elul Gott so sei, wie so ein König, der ins Feld hinausgefahren ist, da kann man ihn leichter erreichen. Das soll dazu motivieren, in den Wochen vor Rosh Hashanah und selbstverständlich in der Zeit zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur, wenn es brenzlig wird, dass am Yom Kippur das Urteil auch abgestempelt wird, das soll selbstverständlich dazu motivieren, dann auch zu sagen, ah, ich will jetzt wirklich mal in mich gehen und schauen, dass ich, wo ich mich bessern kann. Aber das heißt überhaupt nicht, dass man das nicht das ganze Jahr tun soll, selbstverständlich. Und dieses Vidui ist natürlich so gemeint, dass man das gleich anbringt, so ein individuelles Vidui. Das kann ganz persönlich anfallen, jemand hat irgendeine ganz konkrete Geschichte, wo er dann oder sie dann draufkommt, hoppala, das war es jetzt aber echt nicht, da habe ich aber großen Blödsinn gemacht und fühlt sich damit nicht gut. Und dann ist natürlich möglichst bald auch dieses Vidui zu tätigen. Ich finde es psychologisch sehr interessant, dass das Video ein Text ist, wo man ausdrücklich aussprechen muss, was man getan hat. Weil so ein kleines, mulmiges Gefühl im Bauch, das ist zwar ehrenwert, dass man dorthin gekommen ist, aber das reicht nicht. Man kann, wenn man, wenn etwas nicht gut gelaufen ist und man hat etwas falsch gemacht, dann kann durchaus sein, dass man so ein mulmiges Gefühl hat, oh je, irgendwie war das jetzt nicht gut. Aber so richtig präzise ist man mit sich selbst nicht. Was habe ich da wirklich angestellt? In dem Moment, wo man so ein Video aussprechen muss, das da habe ich gemacht, muss man auch vor sich selbst viel präziser sein, was man gemacht hat. Es gibt natürlich dann das kollektive Widui am Yom Kippur im Gottesdienst oder auch sonst an Tagen, wo man besondere Gebete um Verzeihung hat aus irgendwelchen Gründen. Das ist was Eigenes. Aber das Individuelle, das kann also irgendein Anlassfall sein, den ein Mensch halt hat. Und wenn jetzt gerade Frühling ist und nicht Yom Kippur, dann mach bitte deine Tschuwa. Aber man muss warten auf den Yom Kippur, bis die Sache wirklich erledigt ist. Jetzt kann man ein bisschen überlegen, was das heißt. Ich habe mal versucht nachzufragen, was das eigentlich heißt. Es könnte ja sein, auch dass das irgendwie ein kleines bisschen unfair ist. Der eine kommt im März darauf, sich zu bessern, Gott sei Dank, und hat diese ganze Frist bis Yom Kippur, wo diese Person jetzt immer noch mit dem Schmutz herumrennt, dessen, was sie angestellt hat. Der andere kommt im September drauf und das ist 2 Wochen vor Yom Kippur. Ich meine, ist das nicht unfair? Jetzt kann man natürlich sagen, hättest du keine Sünden gemacht, dann hättest du auch diese Probleme nicht. Also der, der im März draufkommt, dass er was falsch gemacht hat, der hat jetzt auch nicht sehr viel Ausrede, weil er hat was falsch gemacht. Das ist klar. Hättest du es von vornherein nicht falsch gemacht. Es ist ja überhaupt großzügig, dass es diese Möglichkeit gibt, das alles wieder zu regeln. Also ich habe mal versucht nachzufragen und es gibt eine Talmudstelle, die das ein bisschen erläutert, was das eigentlich jetzt von der technischen Seite her bedeutet. Nämlich eine allfällige Bestrafung, die dieser Mensch bekommen müsste von Gott aufgrund dessen, was er angestellt hat oder sie, wird ausgesetzt, sobald dieser Mensch die Tschuwa gemacht hat. Also das ist ausgesetzt, auch ohne dass Yom Kippur ist. Aber sozusagen wirklich ausradiert aus den Büchern oder abgewaschen, wenn wir die Avera als eine Verschmutzung betrachten, wird es erst am Yom Kippur. Also man muss sich jetzt nicht fürchten in dem Sinn, dass man sagt, um Gottes Willen, ich habe jetzt noch 145 Tage bis Yom Kippur. In dieser Zeit, wenn der Mensch ernsthaft Tschuwa gemacht hat, dann ist ein Urteil, das über ihn verhängt wäre aufgrund seiner falschen Handlung, jedenfalls einmal suspendiert. Bis zum Yom Kippur kann dieser Mensch dann zeigen, dass er es ehrlich meint. Und wenn das dann passt, dass am Yom Kippur die Analyse im Himmel ist, ja, das war jetzt alles von Herzen und ehrlich und stimmt, dann wird es wegradiert. Das ist jetzt eher mal so die technische Seite. Natürlich kann man jetzt auch ein bisschen überlegen, naja, was ist da eigentlich so mehr von der philosophischen Seite los? Was ist am Yom Kippur so besonders, dass er etwas kann, was die anderen Tage nicht können? Jetzt, wenn wir schon gesagt haben, der Mensch bekommt keine Strafe, dann ist das ja vielleicht schon einmal das Wichtigste. Ja? Aber irgendwas tut der Yom Kippur noch, das die anderen Tage nicht tun. Jetzt habe ich eine schwierige Quizfrage. Was heißt Yom Kippur auf Deutsch? Oder was heißt das Wort Lechaper, Kapara, Kippur? Also die Wurzel ist Kafferesch. Was heißt denn das eigentlich?
Kaputt. Zerschlagen.
Nein, nein,
Nein?
nein, überhaupt nicht,
Aha.
überhaupt nicht, nein,
Aber auf
nein.
Deutsch sagt man Tag der
Ja,
Versöhnung.
man
Ist
sagt auf
es?
Deutsch Versöhnungstag, hat überhaupt nichts mit dem Wort Kapara
Ja.
zu tun, weil irgendwie muss man ihn auf Deutsch nennen.
Eigentlich mehr so für was büßen oder was, für
Ja, aber das
was.
heißt das Wort Kapara nicht. Man kann im Tanach, in der Tora, im biblischen Hebräisch, also auch wenn ich jetzt sage, ich bin misstrauisch über modernes Hebräisch, ich kann im biblischen Hebräisch nachschauen, wo kommt dieses Wort vor. Noach die Arche baut, macht er eine Kappara auf dem Schiff oben, eine Bedeckung. Eigentlich heißt Lechaper irgendetwas zu decken. Und Kappara ist eigentlich Bedeckung. Ich weiß nicht, ob das, nein, das sollte nicht verwandt sein. Das ist erstens ist Kuf und Kaf und außerdem das Reisch, das sollte nicht verwandt sein. Ne? Aber Kapara hat eigentlich damit zu tun, etwas irgendwie zu bedecken oder abzudecken, vielleicht auch wegzumachen. Ausradieren. Ne? Wenn es bedeckt ist, ist es weg. Wenn ich es ausradiere, ist es auch weg. Also das könnte ich noch hineintun. wir können den Yom Kippur nicht so ins Deutsche übersetzen. Der Tag der Bedeckungen, das ist keine Bezeichnung. Darum gibt es diese übertragenen Begriffe wie Versöhnungstag. Mhm. Aber eigentlich ist Kapara, dass man irgendetwas zudeckt. Jetzt natürlich nicht in dem Sinne, dass man den Schmutz unter den Teppich kehrt. Das ist nicht gemeint, logischerweise.
Ich würde gerade sagen,
Das kann es eindeutig nicht sein, ja. Aber die Kapara scheint die in der Lage zu sein, irgendetwas zu entfernen, das störend da ist. Wenn wir jetzt eine Avara gemacht haben, auch wenn die Strafe dafür nicht gegeben wurde, wie wir gesagt haben, der Mensch hat schon Tshuva gemacht, also wird die Strafe mal ausgesetzt, dann trübt diese Situation, dass der Mensch den Fehler gemacht hat, das Verhältnis zu Gott. Und das wird erst entfernt, abgedeckt, weggegeben, entfernt am Yom Kippur. Und wir haben eigentlich einen Schlüsselsatz in der Torah über den Yom Kippur, wo das angesprochen wird, was der Tag kann. Also, wenn ich gesagt habe, die Kapara soll hier irgendetwas abdecken oder mal unsichtbar machen, entfernen, dann meint das, dass man das Verhältnis zu Gott wieder neu beginnen kann. Ab dem Yom Kippur ist das, was vorher war, kein Thema mehr. Mhm. Vor allem am Yom Kippur ist es kein Thema, weil es am Yom Kippur kein Thema ist. Kann ich mit Gott am Yom Kippur freier sprechen über die guten Vorsätze, die ich habe für das Jahr, über das, was ich eh alles gut machen will und dass da eigentlich vorher ein Problem war, das gehört jetzt, ist jetzt nicht auf der Tagesordnung. Das ist das, was das betrifft. Der Schlüsselsatz vom Yom Kippur, der übrigens auch im Yom Kippur-Gottesdienst ausführlich erwähnt wird, ist im Buch Vayikra in der Parasha Acharemot. Das ist die Parasha, wo auch der Yom Kippur-Gottesdienst des Hohepriesters drinnen ist. Das wird übrigens im Yom Kippur-Gebetbuch wird dieser Ablauf, was der Hohepriester gemacht hat am Yom Kippur, sehr ausführlich beschrieben. Ich bin mir dessen bewusst, es wird sehr ausführlich beschrieben im Rahmen des Musaf-Gebetes und das ist die Uhrzeit, wo einige Leute schon doch sehr stark empfinden, dass das Fasten anstrengend ist und wo die Aufmerksamkeit auf den Text nachlässt, auch bei solchen Menschen, die ganz sicher gute Absicht haben, weil man sich einfach am Nachmittag anfängt, schwächlich zu fühlen. Also es ist nicht das absolute Highlight in der Rezeption in der Gemeinde, wie die Leute den Text wahrnehmen. Diese Beschreibung am Ende des Musaf-Gebetes von Yom Kippur, der Hohepriester hat das gemacht und er hat das gemacht und dann hat er das gemacht. Das ist deshalb in das Gebetbuch für den Yom Kippur hineingekommen, weil wir den Tempeldienst nicht mehr haben, also wollen wir uns wenigstens erinnern und beschreiben, wie er war. Also das ist in diesem Teil des Chumash in Parashat Acharemot im Buch Vayikra, drittes Buch Moses, Kapitel Tet Zayin, das ist 16, Tet ist 9 und Zayin ist 7, also ist das Kapitel 16, Vers Nummer 30. Sollte das jemand aufschlagen wollen, aber ich lese euch den einen Satz vor, wir wollen nur einen Satz. Also inmitten dieser Beschreibung, was er macht, das ist, wo der Hohepriester zuerst für sich ein Sühnopfer bringt, für sich und seine Familie, bevor er das Sühnopfer für die ganze Gemeinde bringen kann. Da ist diese Sache mit dem Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird, alles das wird hier beschrieben. Und da finden wir den Satz, Kiva yom hazeh yichaper alechem, letaher etchem mikol chatotechem lifnei Hashem titaru. Das wird auch im Yom Kippur-Gottesdienst ganz gerne gemeinsam gesungen, wenn dieser Satz kommt. Der wird einige Male eingebaut in die Texte. Kiva Yom Hazeh Yichaper Alechem, denn an diesem Tag wird er über euch Kapara machen. Ich übersetze es jetzt nicht. Ich habe die Hirsch-Übersetzung, der übersetzt hier mit Sühne. Er soll über euch Sühne bringen, aber es ist auch wieder die Frage, was heißt das? Letaher etchem mikol chatotechem, euch zu reinigen, und zwar spirituell zu reinigen, letaher etchem mikol chatotechem, lifnei Hashem titaru, vor Hashem, vor Gott sollt ihr rein werden, sein werden. Das ist das, was der Yom Kippur kann, was wir bisher nicht gefunden haben, wenn wir einfach nur unter Anführungszeichen Tshuva machen. Wir sagen unser Vidui, wir haben alles bereut. Dann in alten Zeiten, in Tempelzeiten, hat man auch ein eigenes Korban Chatat, ein Sühnopfer gebracht im Tempel, um beim lieben Gott ein Geschenk vorbeizubringen, zu sagen, tut mir leid. Wir haben das alles gemacht. Da steht nirgends, dass es Tahara bewirkt. Der Yom Kippur ist der Tag, der Tahara bewirkt, Reinheit. Also der Yom Kippur hat irgendetwas, es steht übrigens nicht genau, wieso und wie das geht. Das ist ein eigener Shiur, den habe ich aber nicht gehalten. Es gibt einen Shiur von einem wichtigen israelischen Rabbiner, dem Rav Ari Kahn. Es gibt einen Shiur von ihm, der ist online auf dem Portal von der Yeshiva University, Yehud Torah, wo er über diese besondere Kraft des Yom Kippur spricht. Warum kann der Yom Kippur auf einmal etwas, was die anderen Tage nicht können? Also da verweise ich auf den. Das ist komplizierter. Aber wir nehmen es zur Kenntnis. Das ist aus dem Text der Torah insofern relativ deutlich, als das nur beim Yom Kippur steht. Nur beim Yom Kippur steht, um euch zu reinigen. Also das ist das, was der Yom Kippur kann. Die Tshuva an sich, die müssen wir selber machen. Aber der Yom Kippur hat irgendwas, das er reinigen kann in einer Weise, dass die Beziehung dann ungetrübt weitergehen kann mit dem lieben Gott.
Ich habe eine Frage, ja. Ich kenne es mit diesem Huhn, was man über seinen Kopf so heißt, ist auch Kaparot, wird es auch
genannt. Ja, das wird auch Kaparot genannt. Dieser berühmte Brauch am Erev Yom Kippur, am Tag vor dem Yom Kippur, diese Kaparot zu machen mit einem Huhn oder mit einer Spende, das ist ein Brauch, der sich eingeführt hat, ursprünglich von dem Gedanken her, man spendet dieses Huhn dann für irgendeinen guten Zweck und das soll jetzt helfen, dass der Yom Kippur besser verläuft. Im Schulchan Aruch steht, das ist glaube ich relativ bekannt, im Schulchan Aruch steht, man soll diesen Brauch nicht machen, weil es an einen heidnischen Brauch erinnert. Die aschkenasische Anmerkung vom Rama zum Schulchan Aruch sagt, naja, aber es ist ein Brauch, der im Volk schon verbreitet ist und ein Brauch, der im Volk verbreitet ist, das ist Minhag am Israel, wir ändern unser Minhag ihm nicht, wir machen es trotzdem. Das heißt, es gibt über diesen Brauch gewisses Bauchweh, weil es ein bisschen diesen heidnischen Touch hat. Ich mache da ein Ritual und dann bin ich befreit. Andere sagen, es ist ein ehrenwerter Brauch. Es ist so, dass wenn man keinen Huhn hat, dann ist jedenfalls schon in älteren Zeiten auch die Strategie gewesen, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, hier einen Huhn zu nehmen für Kapoeiras Schlagen vor Yom Kippur, dann kannst du stattdessen Geld in die Hand nehmen und dieses Geld Tzedakah spenden. Ich habe mal vor 20 Jahren in New York einen Rav gefragt wegen Kapara, weil ich eben auch so ein bisschen das Gefühl hatte, mir gefällt das nicht. Und er hat gesagt, na mach es mit Geld, mach es mit Tzedakah. Weil es ist natürlich jedenfalls eine gute Sache, am Tag vor Yom Kippur für irgendeinen wohltätigen Zweck Tzedakah zu geben. Dagegen kann ich keinen Einwand haben. Also da ist dieses Problem mit dem heidnischen Brauch bei den Hühnern. Man nimmt ein weibliches Huhn für eine Frau und einen Hahn für einen Mann. Und wenn die Frau schwanger ist, dann muss man beide nehmen, weil man noch nicht weiß, was das Kind ist. Das ist dann alles weg. Sondern die Euro oder die Dollar sind nicht männlich oder weiblich. Also, ich habe mich diesem Kompromiss angeschlossen, dass man sagt, das ist doch eine gute Sache, am Erev Yom Kippur Tzedakah zu geben. Dann hast du diesen alten Brauch irgendwie befolgt und gleichzeitig kann ich dem Schulchan Aruch immer noch zustimmen, der sagt, eigentlich müssen wir davon nicht allzu viel halten, was ursprünglich da gemeint ist.
Deshalb dachte ich, dass es zerschlagen meint.
Nein. Aber der Begriff Kapoeiras schlagen kommt natürlich davon, dass aber man eben mit diesem Rauch eine Kapara erwirken wollte.
Das kann man nicht richten.
Ich bin sehr eine Anhängerin des Rav Josef Karo, des Schulchan Aruch in diesem Fall. Aber natürlich will ich jetzt auch niemanden nahe treten, der diesen Brauch ehren will.
Ganz gewiss.
Aber die Variante mit Geldspenden ist jedenfalls ein sinnvoller Kompromiss, weil eine Spende für einen wohltätigen Zweck am Erev Yom Kippur, also das auszulassen, wäre auch wieder ein Leichtsinn eigentlich.
Ich stelle eine provokante Frage. Ich meine es nicht provokant, aber es könnte so klingen. Ich meine, wenn Eine Spende, das geht, aber ein Hund, das geht nicht, weil es an einen heidnischen Brauch erinnert.
Aha.
Was ist dann mit dem alten gewesenen Tempeldienst, wo man auch Tiere opfert?
Ich glaube, es ging bei dem Einwand, dass es an einen heidnischen Brauch erinnert, nicht um darum, dass ein Tier an sich geschlachtet wurde, sondern es ging um diese Ansicht, dass das wie so eine magische Formel ist. Ich sage, dieses Huhn geht zum Tode und ich gehe zum Leben. Also die Art, wie man das gestaltet hat. Dass das man Tieropfer hatte, das wäre nicht das Problem gewesen.
Okay. Ja?
Sondern die Art, wie man das gestaltet hat, mit welchen Gedanken das verbunden war. Man soll im Judentum sehr aufpassen. Wir sind immer ein bisschen misstrauisch, wenn Sachen so, ich sage mal, so magisch daherkommen. Also ich sage einen Zauberspruch auf oder ich sage bestimmte Gebete und dann macht der liebe Gott das, was ich will. Das geht im Judentum nicht. Es gibt dieses berühmte, mittlerweile oft zitierte Wort von einem israelischen Rabbiner, dem Rav Menachem Leibtag, der sagte, God is not a vending machine. Also ich werfe irgendwie oben 3 Euro rein und dann kriege ich unten die Ware raus. Ich werfe 3 tägliche Gebete ein und dann kriege ich vom lieben Gott, was ich will. Das ist es nicht. Es gab diesen sehr, sehr tragischen Fall, wo die 3 Burschen, die von der Hamas entführt wurden, umgebracht worden sind vor einigen Jahren, wo, wie man noch nicht gewusst hat, dass sie tot waren, hat man ja sehr viel gebetet natürlich. Und da gab es übrigens auch in Wien im Stadttempel eine große Versammlung zu einem großen, sehr groß besuchten Gottesdienst. Und bei einer so einer Gebetsversammlung hat eine Mutter von den Burschen, die eine bekannte Torah-Lehrerin in Israel ist, gesagt, so in dem Sinne, wir beten jetzt, aber Gott tut am Schluss das, was Gott für richtig hält. Und sie hat gesagt, God is not our servant. Ich kann nicht von Gott verlangen, dass Gott das macht, was ich will. Das ist eine Umkehrung der Verschwendung. Und in dem Sinn sind wir im Judentum skeptisch. Natürlich kommt das manchmal in eine Volkskultur so rein, aber je gelehrter die Leute sind, umso skeptischer sind sie, glaube ich, wenn solche Formeln entstehen. Ja? Ich mache jetzt diesen Spruch und ich nehme da das weibliche Huhn und da das männliche Huhn und dann wird es mir gut gehen im nächsten Jahr. So funktioniert es nicht. Also der Einwand ist, glaube ich, eher auf dieser Ebene.
Ja, also Aberglaube.
Ja, dass das ein Aberglaube ist.
Ja. Man betet ja auch um die Ausrottung des Aberglaubens. So ist es dann zu verstehen.
Okay. Danke. Was jetzt nicht heißt, dass wir nicht zum lieben Gott einen ganzen Haufen beten, auch in der Erwartung, dass er unser Gebet einmal erfüllt. Das ist schon klar.
Aber man tut, was man kann.
Genau. Bitten sind keine Befehle. Ja, ich kann sagen, lieber Gott, ich hätte gern, ich brauche und ich kann viel weinen und bitten und das soll man eventuell auch. Das ist selbstverständlich auch richtig, wenn man das tut. Aber der liebe Gott weiß es am Schluss besser, also dass die Entscheidung bei ihm liegt. Das lässt sich nicht rausnehmen. Wobei wir gerade beim Yom Kippur natürlich jetzt etwas haben, das vielleicht dem jetzt nicht widerspricht, aber in die andere Richtung geht. Wir haben schon eine Garantie, dass Yom Kippur wirkt. Weil das haben wir gerade gesehen, steht in der Tora. Ja? Dieser Tag ist der Tag, wo Gott uns reinigen will. Also wir haben schon manchmal eine gewisse Garantie, dass eine gewisses Niveau nicht unterschritten wird an dem, was passieren kann. Und wenn wir unseren Teil machen und unsere Sache ernst nehmen und unsere Fehler wirklich bereut haben, dann ist der Yom Kippur dazu da, die richtige Wirkung zu haben. Also ich kann mich schon darauf verlassen, dass der Yom Kippur wirkt. Aber das kann ich auch nur deshalb, weil die Tora uns das so sagt und nicht, weil ich irgendeinen Spruch eingeführt habe.
Ist Koscherhalten nicht auch eine Form, wo wir selbst Reinigung herbeiführen können?
Also es gibt die Ansicht, dass koschere Speisen eine Art von geistiger Gesundheit fördern. Ja, aber man kann es natürlich so wie alle mit Wort sehen, als das ist das, was Gott von mir will. Das ist immer die Bottomline. Ja. Und auf das soll es am Schluss hinauslaufen. Und ich glaube, das Problem bei Capoeiras Schlagen war einfach, dass das ja auch kein Brauch ist, der irgendwo in der Tora verankert ist oder auch nicht in Talmud verankert ist. Also, wenn ich sage, der Yom Kippur hat seine Wirkung und ich kann mich darauf verlassen, dass der Yom Kippur seine Wirkung hat, dann ist das etwas, das die Tora uns gibt. Das ist Teil des Pakets, das wir bekommen haben. Während Capoeiras Schlagen, das haben halt vielleicht doch Menschen sich ausgedacht.
Ich
würde, wenn ich darf, gerne auf das kollektive Widui zurückkommen. Wie,
Was ist der Unterschied?
Die vielen, mehr eigentlich, der Gehalt des Ganzen, die vielen Erzählungen der ostjüdischen und wahrscheinlich aller Synagogen, wo zwar nicht kollektiv geweint wird, aber jeder neben dem anderen ein kollektiv Weinender entsteht.
Also das Widui
hat einen... Das, ist es das oder ist das kollektive
das
Widui
was anderes
eigentlich?
Das Widui oder auch bei anderen Tagen, wie Fasttagen oder so, ja, hat einen festen Text, der natürlich jetzt ein sehr allgemein gehaltener Text ist, wo man aufzählt, was wir pauschal alles angestellt haben. Und da wird so alles aufgezählt, was der Mensch so also anstellen kann. Weil die Gemeinde alle für alle sprechen.
Genau,
also selbstverständlich geht es da nicht darum, dass ein Einzelner sagt, was ich angestellt habe, sondern das ist ziemlich pauschal formuliert. Viele der Dinge, die da pauschal formuliert sind, treffen ja am Schluss eh jeden Menschen. Also wenn da drinnen kommt, wir haben Irreführendes gesprochen, wir haben schlechte Rede gehabt, wer kann von sich behaupten, in einem ganzen Jahr, vom einen Yom Kippur auf den nächsten, kein einziges Mal schlecht gesprochen zu haben. Also schön wär's. Aber selbst wenn es jemand von sich behaupten könnte, dann steckt der Gedanke dahinter, dass in einer Gemeinschaft alle für alle verantwortlich sind. Und auch wenn ich das nicht gemacht habe, ich habe vielleicht wirklich nichts gestohlen. Also im engeren Sinn hoffentlich nicht, aber es gibt ja dann, wir haben das besprochen, wie wir den Rambral kennengelernt haben. Es gibt ja auch diese Art von sich etwas aneignen, das einem nicht ganz zusteht, wo man es nicht gestohlen hat, aber ganz sauber war es auch nicht. Das ist dann schon wesentlich weiter verbreitet. Aber nehmen wir an, jemand hat das selbst wirklich nicht gemacht, dann ist er Teil einer Gemeinde, wo so etwas vorgekommen ist. Das ist der Gedanke. Es ist eine ganz interessante Sache, dass das Pauschale, dass das Widui, das die Gemeinde laut sagt, im Gebetbuch anders strukturiert ist, als das Widui, das jeder einzeln sagt, obwohl es derselbe Text im Gebetbuch ist. Nämlich im Falle des, ich habe doch einmal eine Schuhe gehalten, aber jetzt habe ich es nicht auswendig parat, im Falle des individuellen Widuis, beim Yom Kippur Gottesdienst, das jeder still sagt, muss man zuerst das Widui sagen, bevor man sozusagen vom lieben Gott was erwarten kann. Während der offizielle Teil, der öffentliche Teil, also das, was der Vorbeter sagt, bei der Wiederholung der Amida, das ist die ganze Gemeinde steht jetzt da und redet im, durch den Vorbeter als pauschal als Gemeinde. Das ist so, dass der Text im Machzor für Yom Kippur schon viele Dinge von Gott will, bevor wir das Widui gesagt haben, weil man als Gemeinschaft anders dasteht. Als Gemeinschaft können wir sagen, lieber Gott, wir sind deine Kinder, wir brauchen von dir das, das, das. Als Individuum ist man nicht in dieser Position. Da muss man erst einmal sagen, Gottes Willen, was ich alles aufgeführt habe. Und also das sind zwei verschiedene Ebenen. Das ist sehr, sehr interessant. Und damit bin ich bei einem großen Gelehrten des 20. Jahrhunderts, der genau das, was ich jetzt versucht habe, kurz zu beschreiben, diesen Unterschied zwischen den beiden Videos, auch besprochen hat. Aber ich wollte eigentlich bei dem Gedanken der Tahara bleiben. Einer, der sich darüber Gedanken gemacht hat, wie das ist mit dem Yom Kippur, der Kapara bringt, aber dann bleibt noch irgendwie die Frage nach Tahara übrig, ist Rav Soloveitchik gewesen. Ich habe hier ein nettes Buch, das vor kurzem neu aufgelegt wurde, mit Reden von Rav Soloveitchik über Tshuva, über Repentance. Das sind Protokolle, wo Leute mitgeschrieben haben in seinem Shiur, von Reden, die er gehalten hat, wo irgendwelche fleißigen Schüler, wobei diese Schüler waren oft schon große Rabbiner selbst, das auch mitgeschrieben haben und das nachher ediert wurde. Übrigens, es sind wenige Reden von Soloveitchik auf Tonband oder Video überliefert, aber es gibt ganz, ganz einzelne Stücke. Es gibt ein YouTube-Video, glaube ich, von einem Shiur, wo Soloveitchik auf Jiddisch Shiur hält, aus den 70er Jahren, glaube ich, oder so, also wo man in den USA schon gefilmt hat. Und über die Bildqualität sage ich nichts, die Tonqualität auch nicht. Bären natürlich ein ganz wertvolles Dokument. Ja. Und da kann man dann erkennen, dass seine Theorien manchmal 2,5 Stunden lang waren. Das waren Zeiten, wo hochqualifizierte Gelehrte noch 2 bis 3 Stunden reden konnten und die Leute haben tatsächlich zugehört.
Verstanden.
Das ist heute nicht mehr so unsere Welt, weil wir heute viel kürzere Aufmerksamkeitsspannen gewohnt sind. Also heute traut sich kein Rabbiner mehr als 1,5 Stunden zu reden auf einem Stück. Und man hat das schon in den 80er Jahren, glaube ich, das erste Mal gesammelt und ins Englische übersetzt, also im Original Jiddisch gesprochen hat zum Beispiel, und herausgegeben. Ich bin die Generation, die von jenen Büchern damals noch nichts hatte, weil da war ich zu jung. Und wie es mich interessiert hätte, waren jene Bücher vergriffen. Also ich freue mich sehr, dass seit einigen Jahren die Magizerie im Koren Verlag das wieder rausbringt. Also mittlerweile gibt es diese Sachen. Das war jetzt auch eine Buchempfehlung. Wenn jemand Lust hat, was fürchterlich Gescheites zu lesen, dann Soloveitschik lesen fällt.
Der Verlag hat ganz locker Magit Verlag geheißen.
Es ist so, dass unter dem Dach des Koren Verlags sind einige sozusagen Subverlage, die er geschluckt hat. Und das ist die Serie Magit, aber im Koren Verlag.
Und Koren schreibt sich ganz sinnvoll.
So wie man spricht,
und
genau.
Was bedeutet das? Ist es ein Name oder?
Ja, schon, aber ob es was bedeutet auch, kann okay. sein, muss ich nachschauen. Der Verlag war bis vor kurzem ein relativ kleiner israelischer Verlag, der berühmt war für eine Tanach-Edition, hebräisch, die sehr praktisch und sehr gut gemacht wurde, wodurch das so die praktische, handliche Tanach-Edition war. Und in der Zwischenzeit hat er sich vergrößert und macht dauernd gescheite Dinge. Unter anderem die Bücher von Soloveitschik herausbringen. Ich habe vergessen, mich lautlos zu tun. Das werden wir. Das macht nichts. Das macht nichts. Und hier, was ich hier in der Hand habe, das sind Reden über Tshuva, die er in verschiedenen Jahren gehalten hat. Und zwar hat er immer so vor Yom Kippur oder vor Rosh Hashanah, vor Yom Kippur, eine größere Rede gehalten über irgendein Thema, das halt für die 10 Tage und den Yom Kippur gepasst hat. Diese Reden sind aus den 60er bis frühen 70er Jahren. Und da beschäftigt er sich ein bisschen mit dieser Frage, was Kapara jetzt ist und was Tahara wäre. Und er sagt eben, Kapara bewirkt die Wegnahme von Strafe. Aber diese Person bleibt noch sozusagen verschmutzt von der Sünde, die man gemacht hat, bis eine wirkliche persönliche echte Reue da ist. Die ist natürlich eine Voraussetzung für Tahara. Und die soll eben der Yom Kippur bringen. Dass man in der Lage ist, von vorne wieder anzufangen mit der Reinheit. Und da bringt dann eben diesen Satz, den wir gesehen haben in Vayikra. An jenem Tag werde ich Lechaper Alechem über euch Kapara machen, um euch Tahor zu machen. Und jetzt ist einmal die Frage, wie kriegt man aber diese Reinheit? Und er meint dann schon, dass das eventuell mehr braucht, als einfach nur diese Sünde nicht wiederzumachen, sondern wenn man auch sicherstellen will, dass man nicht wieder in die gleichen Wege hineingerät, die dazu geführt haben, dass man sich verzettelt hat und dass man gemacht hat, was man gemacht hat, dann ist es schon erwünscht, dass man auch wirklich die eigene Persönlichkeit verändert. Also zu sagen, ich will das nicht mehr tun, ist eines und das ist selbstverständlich sehr, sehr ehrenwert. Aber so eine wirklich vollständige Tshuva, die bewirkt auch eine Transformation der Person, dass man nachher nicht mehr genau der ist oder die ist, die man vorher war, weil man in sich was verändert hat. Das kann heißen, dass man gewisse Gewohnheiten, gewisse Einstellungen in sich so weit bearbeitet hat, dass man wirklich was geändert hat. Nicht nur an der Oberfläche. Und er verwendet das für eine Erklärung. Es gibt im Talmud diesen sehr, sehr berühmten Satz, dass die Baale Tshuva dort stehen können, wo die Tzaddikim nicht standen. Und jemand, der Tshuva gemacht hat, dessen vorherigen Sünden, die sind jetzt in seinem spirituellen Kontostand, werden sie ihm angerechnet wie Mitzvot. Das ist ein sehr radikaler Satz. Dieser Satz ist sehr berühmt und wird gerne zitiert. Das ist natürlich auch ein sehr motivierender Satz, wenn jemand in seinem Leben feststellt, ich bin nicht auf richtigen Wegen gewesen bis jetzt und ich möchte mich auf richtige Wege begeben. Und das ist ja auch nicht so leicht, oft im Leben so einen Knick zu machen, wenn das was Größeres ist und nicht nur die Kleinigkeiten, die wir im Alltag machen. Dann ist das natürlich auch sehr motivierend zu sagen, pass auf, wenn du Tshuva machst, dann ist nachher wirklich alles super. Aber man kann natürlich auch fragen, ist das wirklich so einfach? Und es gibt natürlich im Talmud auch andere Aussagen, die das nicht so radikal und so glatt sehen. Und Soloveitchik unterscheidet hier zwischen zwei verschiedenen Typen von Tshuva. Von der Art von Tshuva, wo man halt es jetzt nicht, die Fehler jetzt nicht mehr macht. Und das andere ist eine Tshuva, wo wirklich die Persönlichkeit sich völlig transformiert hat. Und für diese zweite Art von Tshuva, da kann man sagen, wenn dir das gelungen ist, dann stehst du so da, dass deine früheren Vergehen jetzt sogar zu positiven Dingen geworden sind. Also hier löst er ein bisschen auch diese philosophische Frage.
Das ist schon spannend. Also ich arbeite mit Männern, die alkoholkrank sind und wohnungslos und deswegen sind sie in der Einrichtung, wo ich als Sozialarbeiter bin. Und denen versuche ich auch oft klarzumachen, dass es in meinen Augen mehr als okay ist, dass sie Fehler gemacht haben, sondern so total gut ist, dass sie Fehler gemacht haben, weil allein, dass man zurückblicken kann und sagen kann, ich habe einen Fehler gemacht, heißt, man war die ganze Zeit am Lernen.
Ja, also aus den Fehlern kann man
also
ja lernen.
Wenn man nicht zurückblickt und nicht sagt, ich habe Fehler gemacht, dann hat man wirklich Fehler gemacht.
Genau, richtig, genau. Ja. Also der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja auch, dass man aus diesen Erfahrungen auch was mitnimmt, ja. Dass irgendwie was Positives sein kann. Und es gibt ein Buch von Rav Steinsalz, der auch diese Talmud-Edition, diese berühmte, gemacht hat, der ja recht chassidisch verankert ist. Und ich hätte eigentlich erwartet, dass so ein mehr im chassidischen Judentum verankerter Rav wie der Rav Steinsalz Tshuva als etwas darstellt, was eher glatt geht. Und er schreibt einen sehr, sehr radikalen Satz, wo er sagt, Tshuva ist ein Prozess, den muss man das ganze Leben machen. Also es ist nicht so, dass einem das verlässt, was da war, aber die Frage ist, was macht man daraus? Und das ist der Punkt, wenn ich ab sofort aus meinen Erfahrungen jetzt was Positives mache, dann sind diese alten Dummheiten, die ich gemacht habe, plötzlich zu guten Sachen geworden. Also das ist der Gedanke, so kann man das verstehen, diesen Satz, der auf den ersten Blick ein bisschen sehr zu einfach klingt, ja, dass meine Fehler sind plötzlich Verdienste, so schnell geht das auf Knopfdruck, es kann schnell gehen, im Sinne von, es muss nicht eine riesengroße Zeitspanne dazwischen liegen, die Erkenntnis, dass man sich ändert, kann ja auch in einer relativ kurzen Zeitspanne sein, muss nicht, aber kann. Aber es ist nicht so einfach mal Klick machen und jetzt hat sich die Welt verbessert. Ich habe, ein paar Minuten können wir noch, ich habe noch ein schönes Buch mitgebracht, übrigens aus dem gleichen Verlag. Ich meine, ich will ja nicht Werbung machen, aber die machen wirklich super Sachen. Also, es gibt auch Reden über Tshuva von Rav Aharon Lichtenstein. Da sind wir jetzt hier in der Nähe bei Soloveitchik. Also ich habe jetzt angenommen, dass alle wissen, wer Soloveitchik war. Yeshiva University, USA, 30er, 40er, 50er, 70er, 80er Jahre. Rav Soloveitchik war übrigens auch einer, das gehört jetzt nicht zu unserem Thema, aber um ihn zu beschreiben, Rav Soloveitchik war einer, der in einer Zeit, wo das noch nicht so selbstverständlich war, gesagt hat, dass selbstverständlich Frauen auch Talmud lernen sollen heute und der gefördert hat, dass in der Yeshiva University an dem Stern College für die Mädels auch Talmudklassen eingerichtet wurden. Aharon Lichtenstein, Secher Tzaddik Livracha, war der Schwiegersohn von Soloveitschik, also wir sind ja ganz in der Nähe. Aaron Lichtenstein muss ein ganz ein besonders großes Genie auch im Lernen gewesen sein. Es gibt sehr gut bezeugte Geschichten, was er alles auswendig wusste und konnte auch schon in jüngeren Jahren. Es gibt eine sehr nette Anekdote, wie Herr Raff Licht, damals noch nicht Raff, der junge Aaron Lichtenstein begonnen hat, an die Yeshiva University zu lernen, war er, weil er noch Anfänger war, wurde er nicht gleich in die Klasse von Soloveitschik geschickt, sondern in andere Klassen. Und sein Stundenplan war so, dass es sich nur einmal in der Woche ausging, den Vortrag von Soloveitschik zum Talmud zu hören. Und er ist aber trotzdem dieses einmal in der Woche in die Klasse von Soloveitschik gegangen, obwohl das mehrere Termine in der Woche gewesen wären. Das heißt, es ist natürlich schwieriger zu folgen, wenn ich zwischendurch immer was versäume. Und er hat am Ende des Jahres trotzdem die Prüfung gemacht. Und das Ergebnis der Prüfung war, dass Rav Soloveitschik sich erkundigt hat, wer ist dieser Aaron Lichtenstein, der in meinem Kurs das beste Prüfungsergebnis geschrieben hat. Also für jemanden, der nicht einmal in jeder Stunde anwesend war, ist das dann schon sehr bemerkenswert. Und er ist dann irgendwann als Student so herausgestochen, dass er der Schwiegersohn von Soloveitschik wurde. Er ging dann bekanntlich nach Eretz Israel zu einer Zeit, wo das nicht so selbstverständlich war. Im Nachhinein ist es irgendwie klar, aber im Vorhinein war das überhaupt nicht klar. Die große Yeshiva University, wo er und seine Frau auch Jobs hatten, zu verlassen, um auf einen Hügel in Gush Etzion eine gerade frisch gegründete Yeshiva mit dem Rav Yehuda Amital aufzubauen, aus dem Nichts heraus, mit Nichts und aus dem Nichts heraus. Das ist die berühmte Yeshiva Tar Etzion in Gush Etzion heute, die Rav Lichtenstein gemeinsam mit Rav Yehuda Amital aufgebaut haben. Und es gibt jetzt also auch Reden über Tshuva von Rav Aaron Lichtenstein, weil auch der hat hin und wieder mal vor Yom Kippur eine Rede gehalten zum Thema. Und er bringt in einem dieser Artikel, die ich hier habe, ein Thema auf, das ich recht interessant fand, weil es so ein bisschen an unsere Ehrlichkeit im Gebet um Vergebung appelliert. Und zwar haben wir den berühmten Satz im Gebetbuch, Vetaher libenu leoftecha be'emet. Das ist auch im normalen Schabbesgottesdienst, das kann man also daher meistens auswendig. Reinige unser Herz, der Herr mit Harara im Sinne einer spirituellen Reinheit. Unser Herz, wir zu dienen in Wahrheit. Und er analysiert diesen Satz. Dieser Satz ist schön, den singen wir jeden Schabbes. Das singt man oft auch gemeinsam bei der Wiederholung der Musaf Amida. Ja. Jetzt was steht hier? Wir wollen, dass unser Herz gereinigt wird. Das ist immer gut. Also wir haben vielleicht unser Herz belastet mit Fehlern, die wir gemacht haben. Jetzt wollen wir wieder rein werden. Wie oft ich habe Emet, dir zu dienen in Wahrheit. Da steht bei Emet. Da steht nicht irgendwie geschwindelt, sondern bei Emet. Man kann natürlich verschiedene Arten von Fehlern im Gottesdienst machen. Dass man irgendwo sich einredet, das passt schon und in Wirklichkeit passt es nicht. Also wir müssen da mit uns ehrlich sein. Und er geht dann auf die Frage ein, was heißt das? Der Herr Libeno, mache unser Herz rein. Wir kennen in der Halacha betreffend Reinheit, zum Beispiel von koscheren Gefäßen oder so, kennen wir im Wesentlichen zwei Prozesse. Nämlich das irgendwie liebliche, nette Untertauchen in einer Mikwe mit Wasser. Das ist angenehm. Und wir kennen das Kaschermachen eines Gefäßes durch Feuer oder durch Zerbrechen. Ein Keramikgefäß kann nicht einfach koscher gemacht werden, sondern ein Keramikgefäß wird erst dann Tahor, wenn es zerbrochen ist. Dann ist es nicht mehr
Tahor. Das ist
ja alles. Und man findet auch, er bezieht sich dann auf einen Satz im Propheten Jechezkel, man findet also im Tanach durchaus auch, dass beide Bilder angewärmt werden, wenn Gott uns reinigt. Dann kann das mit der Metapher des Wassers daherkommen, wie man untertaucht in einer Mikwe. Mhm. Das ist irgendwie eher nett und angenehm. Und es kann auch daherkommen mit der Metapher des Feuers. Das ist ein bisschen ungemütlicher. Das heißt, wenn wir es ehrlich meinen in diesem Gebet, dann müssen wir auch darauf gefasst sein, dass Gott vielleicht auch die harten Dinge anwendet, wenn es notwendig ist. Und wir nicht nur so schnell einmal, ich sage das jetzt alles sehr verkürzt, ja, nicht so schnell einmal sagen, ja, lieber Gott, lass uns brav sein und es soll bitte nicht wehtun. Also das ist nicht gesagt, dass das der Fall ist. Und es geht jetzt nicht nur darum, ob wir mit Svot machen, sozusagen an der Oberfläche jemand lebt praktizierend, isst noch koscheres Essen, würde nie im Leben etwas Unkoscheres in seine Küche bringen, sondern es geht eben auch dann um diese Einstellung, wie wir die mit Svot machen. Wenn wir sagen, wir wollen Gott dienen in Wahrheit, dann kann das natürlich nicht so ein Schlendrian sein, sondern dann kommen wir dort raus, wo auch der Ramban, den haben wir kennengelernt, den Ramban, Nachmanides, sagt, dass Gott zu dienen mit all seinem Herzen meint, dass man halt also wirklich die Dinge macht um seines Namens Willens. Und wir sollen die Mitzvot jetzt nicht so machen, dass wir überlegen, was habe ich davon oder ich will das jetzt eher bequem über die Runden bringen, sondern mit entsprechender Aufrichtigkeit. Gut, das waren ein paar Anmerkungen. Ich glaube, das war für heute jetzt einmal vorerst genug.